Ah, guten Morgen. Manchmal wünsche ich mir, ich wäre das ZDF. Ja, weil da sitzen sie in der ersten Reihe. Zwei Dinge möchte ich euch gerne erzählen, bevor ich dann an die Predigt gehe. Bitte zieht mir das nicht von meiner Predigtzeit ab, weil ich habe heute schon auch viel zu sagen. Das eine ist, Gott ist immer für eine Überraschung gut, ne? Und manchmal denken wir an Dinge überhaupt nicht, aber Gott denkt dran. So ist es jetzt 1,5 Jahre her, dass mein Neffe einen Impuls gekriegt hat von Gott. Gründe eine Missionsgesellschaft. Jo, macht man mal eben so, ne? Schüttelt man so mal aus dem Handgelenk und dann gründet man eine Missionsgesellschaft. Hast du auch schon oft genug gemacht, ne? Das ist ja unsere leichteste Übung, ne? Und er hat dann viel drüber gebetet und er weiß ja von sich selbst, dass er manchmal auch so ein paar komische Ideen hatte schon in seinem Leben. Und dann stellt man natürlich auch Impulse von Gott so mit einem Fragezeichen immer da. Man kennt sich ja selbst. Aber Gott hat da ganz klar einen Weg geführt und hat das bestätigt. Und er hat diese Missionsgesellschaft Leben genannt. Und das ist eine Missionsgesellschaft, die Folgendes im Sinn hat. Nicht wir senden Missionare raus, sondern wir unterstützen Missionare von außerhalb, dass sie zu uns kommen. Nun lebt mein Cousin, mein Neffe ja in Österreich, und Österreich ist ein ganz schwieriges Pflaster, was das Christentum angeht. Katholisch, katholisch, katholisch. Und nochmal katholisch, und die wenigen Freikirchen, die fristen so ihr Leben. Mein Papa hat ja drei Freikirchen dort aufgebaut in Österreich und so weiter. Und ja, damit die Freikirchen mal ein bisschen Luft holen können, haben sie sich zusammengetan. In Österreich braucht mindestens 30.000 Mitglieder, damit man sich Kirche nennen kann. Und dann haben sie aus allen verschiedenen, die Pfingstler und die Methodisten und die Baptisten, haben sich so zusammengetan zu so einem Verbund. Dann waren sie 30.000. Jetzt dürfen sie sich Kirche nennen. Ach, wie schön. Ja? Und unterm Strich kam nichts Gescheites bei raus. Ja? Weil es war dann mehr Kirche als wirklich lebendige Gemeinde. Soweit das Vorwort. Also Österreich ist absolut Missionsland. Und das, was mein Neffe auf dem Herz gelegt gekriegt hat, ist, dass Gott ihn nach Malawi geschickt hat und dort Christen, und zwar in der Hauptsache Pastoren und sogar ihre Vorgesetzten, Bischöfe, auszubilden, nach Österreich zu kommen und dort zu missionieren. Und jeder hat ihn so ein bisschen belächelt. Und letztes Jahr war er mit einem weiteren Neffen von mir ein ganzes Monat in Afrika. Dann hatten sie auch noch Corona gekriegt dort unten und alles. Waren dann also länger dort unten als geplant und haben 30 Pastoren geschult und geteacht, was es wirklich bedeuten würde, mal für ein Jahr nach Europa zu kommen. Und dass das nicht ist, hier ist das gelobte Land, ihr werdet mit offenen Armen empfangen und kriegt auch noch Geld in den Hals gesteckt, dass ihr eure Familien gut ernähren könnt, sondern dass das so ist, ihr müsst hier arbeiten, einen Paulusdienst tun, arbeiten und verkündigen. Und ihr werdet eher beschimpft als willkommen geheißen. Und darauf haben sie das vorbereitet und haben sehr strenge Maßnahmen an die Leute gelegt. Die mussten also von Anfang an viel Dinge tun, auch schon mal Geld hinterlegen, wenn sie ein Jahr hierher kommen wollen. Das haben die tatsächlich getan. Und vor 2 Wochen ist einer der Bischöfe aus Malawi jetzt nach Österreich gekommen, um das Ganze jetzt vorzubereiten. Jetzt geht es los. Ich finde das fantastisch, weil an sowas denkt kein Mensch, oder? Aber Gott denkt. Und es gibt auch in deinem und in meinem Leben Situationen, da denkst du, da geht nichts mehr. Da ist der Ofen aus. Freikirchen und Österreich, ja, der Ofen ist aus. Oder vielleicht hast du oder ich die eine oder andere Situation in unserem Leben, da denken wir, der Ofen ist aus. Und dann sagt Gott, ich habe da mal eine Idee. Und dann sucht er Leute, die sagen, ich bin verrückt genug, Gott deiner Idee zu folgen. Ja? Gott sucht Verrückte. Ah, er liebt Verrückte. Ja? So. Jetzt ist es so, dieser Bischof ist also da, um alles vorzubereiten. Und er selbst hat in Malawi ein kleines Geschäft. Und zwar kauft er alte elektronische Sachen auf. Handys, Tablets, Computer und so weiter. Bereitet die auf und verkauft die wieder. Und dort können tatsächlich einige Pastoren von diesem Geschäft leben. Und jetzt kam von meinem Neffen die Bitte, sag doch mal, erzähl doch mal von unserer Missionsgesellschaft und bitte Leute, die du kennst, vielleicht liegt noch das eine oder andere alte Handy oder Tablet oder Computer rum, dann sammel sie, schick sie uns zu, damit können wir einige Missionare freisetzen. Ich nehme das, wenn ich das nächste Mal bin, mit. Im Juli bin ich ja noch einmal bei euch. Und wenn ihr da was habt, gebt es mir mit. Und dann mache ich ein großes Paket. Und dann wird es nach Österreich geschickt. Und dort nimmt es der Bischof dann mal mit. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, Gott hat einfach Humor. Zwei meiner Verwandten, muss ich schnell mal überlegen, welcher Verwandtschaftsgrad das ist. Von Connys Nichte die Kinder. Großnichten. Okay. Und da halten sich zwei solche Zwerge, 5, 6 Jahre alt. Dem Putin müsste man erschießen. Hier, solche Zwerge. Ja? Dann kommt der große Großneffe dazu. 17 Jahre alt und sagt, Mensch, so kann man das ja auch nicht sagen. Dann sind wir ja nicht besser als er. Er lässt Leute erschießen und wenn wir ihn erschießen, sind wir nicht besser. Dann überlegt das 6-jährige Mädel, die Noe, und sagt, ach, dann sagen wir ihm einfach, er kann ohne zu gucken über die Straße gehen. Und ich dachte, das ist so süß, das erzähle ich euch einfach. Wir brauchen auch mal Humor in unseren Gottesdiensten, oder? Dann erzählen wir ihm einfach, er braucht nicht zu gucken, wenn er über die Straße geht. Okay, gut. Jetzt komme ich zum Predigen. Seid ihr bereit? Wir haben, als ich vor 14 Tagen da war, unter anderem gesehen, wie wichtig die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ist. Und ein Nebensatz, der da so gefallen ist, ist, dass auch Wüste Gottes Plan für unser Leben ist. Habt ihr das so drauf oder habt ihr diesen Satz gleich ausgeklammert? Alles war gut, aber das brauchen wir nicht. Ja? So. Ich möchte das heute aufgreifen. Und zwar lesen wir mal im Lukas im 4. Kapitel, könnt ähnlich die Geschichte auch in Matthäus im 4. Kapitel nachlesen, aber in Lukas, finde ich, ist das sehr schön formuliert. Darum lese ich mal aus der Luther-Übersetzung tatsächlich mal. Ich bin ja sonst nicht so ein Luther-Fan mehr, aber in diesem Fall lese ich mal aus Luther. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kam zurück vom Jordan, also von seiner Taufe, und er wurde vom Geist in der Wüste umhergeführt. 40 Tage lang und von dem Teufel versucht. Und er aß nichts in diesen Tagen und als sie ein Ende hatten, hungerte ihn. Der Teufel aber sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Soweit kennen wir die Story, oder? Habt wahrscheinlich auch schon einige Predigten darüber gehört. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, wie lange das her ist. Bist du, wie ich, auch der Meinung, dass Gott gute Absichten mit uns hat? Oh, ein Prediger findet es immer schön, wenn alle nicken, wenn er was sagt. Ja, also Gott hat gute Absichten mit uns. Aber, hatte immer ein Aber, ne? Aber wie diese guten Absichten jetzt in unser Leben kommen, da unterscheiden sich deine Meinung und vielleicht meine Meinung und unser Denken ja doch gewaltig. Es gibt Christen, die meinen, die guten Absichten Gottes, die sind wie Kekse. Heute ein Keks, heute Morgen, heute Nachmittag, immer Kekse, gibt immer Kekse. Ja? Ja, nun sind Kekse ja auch was Leckeres und ich esse ja auch welche, obwohl ich im Moment darauf achten muss, nicht so viel zu essen. Aber es ist eine falsche und irrige Meinung, dass Gottes Absichten immer nur Kekse sind, oder? Manchmal muss er uns nämlich auch in die Wüste führen und versuchen. Ich habe mal in eurer Brüdergemeinde in Stade, in der Matthäus-Gemeinde in Stade, darüber gesprochen, dass Gott uns versucht. Da musste ich nach dem Gottesdienst vom Vorstand der Gemeinde stramm stehen. Wie ich denn sowas predigen kann? Gott ist doch ausschließlich gut und er kann doch keinen versuchen. So, ich habe dann einfach gesagt, aber das Wort, aber das Wort, aber das Wort. Sie haben mich trotzdem wieder eingeladen. Also scheine ich so ein bisschen doch überzeugend gewesen zu sein. Auch der religiöseste Mensch wird immer wieder in Versuchung geführt. Keiner von uns bleibt davon verschont, oder? Nee, kennen wir alle. Okay, die Frage ist jetzt, wer führt uns in Versuchung? Ist es Gott, der uns versucht oder lässt Gott das einfach zu? So siehe Hiob, der Gott prahlt vor dem Satan. Hast du den Hiob gesehen, was das für ein toller Kerl ist? Und der Satan greift das auf und sagt, jo, kein Wunder, du hast ihm ja alles geschenkt bis zum geht nicht mehr. Und dann werden die zwei eins und der Satan darf ihn versuchen. Ja, es ist die Gretchenfrage. Was war es erst? Ei oder Henne, ne? War jetzt Gott, der versucht hat, weil er den Teufel das zugelassen hat? Es ist müßig. Aber diese Diskussion geht so weit, dass damals in der katholischen Kirche der Papst Franziskus sogar angeregt hat, das Vaterunser zu verändern. Und führe uns nicht in Versuchung, ist ja nicht mehr zeitgemäß. Da seht ihr, wie diese Diskussion doch eine Riesendimension hat. In der evangelischen Kirche hat man dann gesagt, nee, wir lassen das alles mal so, wie das ist. Das ist ja auch viel besser. Es ist also eine interessante Geschichte, aber es ist eigentlich nicht wichtig, ob Gott es nur zulässt oder ob er uns selbst prüft. Ich könnte da jetzt eine eigene Predigt von machen. Ich wollte es nur einfach mal mit reinbringen, damit ihr den ganzen Konsens und den Hintergrund auch mal mit aufnimmt. Jetzt schauen wir uns mal an, was Versuchung eigentlich ist. Im Neuen Testament, das ja auf Griechisch geschrieben wurde, heißt dieses Wort, das dort oft mit Versuchung übersetzt wird, Peirasmos. Und Peirasmos heißt Prüfung, Lockung, ja, oder Anfechtung. Also, das ist ja all das, was in Versuchung drinnen steckt. Ja? Prüfung, Lockung, Anfechtung, alles das. Es zeigt uns aber auch, dass so eine Versuchung in sich die Gefahr birgt, dass durch die Versuchung durchaus gegeben ist, dass du, wenn du versucht wirst, auch von Gott abfällst. Wir ticken manchmal immer noch so falsch, wenn wir an Gott denken. Wir haben immer noch das Gefühl, er will uns so gerne den Arm umdrehen. Wir haben nichts kapiert, wie er ist. Ja? Gott ist so souverän und er sagt, ich biete dir meine Hand als Unterstützung an, ob du sie annimmst. Ich werde dich nicht zwingen. Der heilige Charakter Gottes wird dich nie missbrauchen, wird dich nie in irgendetwas hineinnötigen, wird dich nie vergewaltigen. Aber er sagt, lass dich erziehen und du wirst sehen, wie schön das mit mir zu gehen ist. Das ist etwas, was wir ganz, ganz, ganz wichtig in uns verinnerlichen. Jetzt schauen wir uns das Ganze aus dem Alten Testament an, das ja im Hebräischen geschrieben worden ist. Da heißt das übersetzte Wort Nasa und das heißt auch auf die Probe stellen oder auch teilweise wird es mit ausprobieren übersetzt. Also Gott möchte mal, dass du mit ihm zusammen was ausprobierst. So eine neue Missionsgesellschaft gegründet, zum Beispiel. Ja? So. Ich höre jetzt mal mit dieser Erläuterung auf, aber auch da, ich habe sie einfach mit reinfließen lassen, weil ich denke, die Summe des Wortes macht es dann lebendig. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe über Jahre lang diese Versuchungsgeschichte falsch gelesen. Ich habe den Schwerpunkt auf Fasten gelegt. Ja, ich habe auch mal gefastet. Ja. Obwohl, ich kenne eine Frau, war sogar mal in einer Firma von mir Mitarbeiterin, Sekretärin, die hat tatsächlich mal 40 Tage gefastet. Kann man nur 40 Tage fasten. So, ich würde ja auch gerne, aber nee, 40 Tage fasten. Ich habe in dieser ganzen Geschichte immer den Schwerpunkt auf Fasten gelegt. Und wisst ihr, in mir war das so. Naja, Fasten. Man weiß ja, vom Fasten nach 3, 4 Tagen geht der Hunger weg. Und dann hat man keinen Hunger mehr. Und dann dauert es je nach Körperinstitution bis zu 40 Tagen, wenn du richtig was auf den Rippen hast, kann das sogar bis zu 100 Tage dauern. Aber Ärzte sagen, 40 Tage ist so eine absolute Grenze eigentlich. Und dann hat der Körper alle Reserven aufgebraucht und dann würde er anfangen, an Organe ranzugehen und Organe zu zersetzen. Und dann wird Hunger richtig merkbar. So, aber nach 3, 4 Tagen, wenn du den Hunger erstmal nicht mehr spürst, dann kann ja das so wunderschön sein. Oh, jetzt machen wir eine Fastenfreizeit, sind den ganzen lieben Tag so mit Gott unterwegs. So, ja, Hunger spüre ich ja eh nicht mehr. Ach, das ist doch schön, das ist fast schon chillig. Ah, und am Ende, ja, dann kam noch 3-mal eine Versuchung. So habe ich die Geschichte immer gelesen, oder? Ja, bisschen Fasten und dann eine Versuchung. Aber hört mal, was da steht. Lukas 4, Vers 1. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück, wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage umhergeführt und vom Teufel versucht. Das war keine Fastenfreizeit, kein Chillen. Das war 40 Tage volle Kanne Breitseite vom Teufel. Ich sag mal, da war das Nichtessen wirklich nebenbei. Ich weiß nicht, wenn du 40 Tage vom Teufel so gepiekst bist, wer von uns das wirklich so durchhält? Und vielleicht war das Fasten sogar wichtig für Jesus, dass er das durchhalten konnte. Das Augenmerk liegt also auf der Versuchung. Und nun sehen wir uns mal an, den Charakter vom Teufel. Soll ich euch was sagen? Eigentlich ist es ein Feigling. Ein richtiger Feigling. Denn wenn es dir gerade mal gut geht geistlich, wenn du auf Höhen schwimmst, dann lässt er dich in Ruhe, weil er weiß, dann wird er sowieso verlieren. Aber eine Charaktereigenschaft hat er. Er ist geduldig. Er sagt, dann warten wir mal ab, bis die Heike und der Gerhard mal wieder eine schwache Phase haben. Und dann schlagen wir zu, die kriegen wir schon. 40 Tage hat er ihn versucht. Und dann, als es so weit war, dass Jesus vor Schmerzen gesagt hat, jetzt bräuchte ich echt was zu essen. Da hat er tiefsten Punkt schlägt der Teufel zu. Und ich sag euch mal was, ihr wart in Israel, ich weiß nicht, ob ihr auch im Negev wart. 40 Grad am Tag und Minusgrade in der Nacht. Ja, das sind schon auch zusätzlich zum Fasten körperliche Angriffe, die einfach da sind. Ja, das war also Jesus' Situation in der Wüste. Geschwächt nach innen und geschwächt nach außen. Nun setzt der Teufel zum großen Finale an. Irgendwie hat mich diese ganze Geschichte auch erinnert an die Wüstenwanderung vom Volk Israel. Entdeckt ihr die Parallelen? 40 Tage in der Wüste, 40 Jahre Wüstenwanderung irgendwo, ja? Warum war denn das Volk Gottes 40 Jahre in der Wüste? Wir lesen im 4. Mose 14, als die Kundschafter zurückkamen, die das Land erkundschaften sollten, 40 Tage habt ihr das Land erkundigt. 40 Jahre werdet ihr nicht hineinkommen. Für jeden Tag, den ihr dort unterwegs wart, werdet ihr ein Jahr lang die Folgen eurer Sünde tragen. Ihr sollt erleben, was es heißt, wenn ich mich abwende. Ja, was war denn das für Sünde? Tage sind 12 Männer herumgelaufen und 10 Männer haben gesagt, nicht gesehen, sind alles Riesen. Schaffe er nie. Was hat der sich dabei gedacht, der Gott, dass er uns hierher geführt hat? Wären wir doch in Ägypten geblieben, gab es Knoblauch zu essen. Das Murren hat nicht angefangen, nachdem die zurück waren. Das hat angefangen, während die mit Gott unterwegs waren, das Land zu erkundschaften. 40 Tage Murren. 40 Jahre Wüste. Der Hammer ist, wenn ihr weiterlest, was Gott sich eigentlich dabei gedacht hat. Wir gehen ein Kapitel weiter. Nicht ein Kapitel, ein Buch. 5. Mose. Kapitel 8, Vers 2. Erinnert euch an den langen Weg, den der Herr, euer Gott, euch bisher geführt hat, an die 40 Jahre in der Wüste. Er ließ euch in Schwierigkeiten geraten, um euch auf die Probe zu stellen. Er wollte sehen, wie ihr euch entscheiden würdet, ob ihr nach seinem Geboten lebt oder nicht. Also, Gott ist schuld an den Schwierigkeiten. Ja, Wüstenwanderungen, das ist eine schwere Zeit, das ist Krisenzeit, dann kommt der Teufel noch, um unseren Glauben zu zerstören. Aber Gott lässt es zu, dass dein Glaube und dass mein Glaube getestet wird. Warum? Um uns zu stärken. Denn er wünscht sich, dass du und ich reife Christen werden. Ich habe mal, ihr lebt hier an der Elbe. Und ihr habt hier auch eine Werft. Da fahre ich immer, wenn ich zu euch komme, dran vorbei. Nur stell dir vor, du würdest in der Werft arbeiten. Und du hättest so einen Tick, du würdest so gerne dein eigenes Boot mal haben. Und du stellst dir vor, ich weiß nicht, wer von euch mal diese amerikanische Serie Navy CIS geguckt hat. Der Chef dort, der baut im Keller ein Boot. Und jeder fragt sich, wie soll das Ding denn, wenn es fertig ist, aus dem Keller kommen. Ja? Stell dir vor, du baust so ein Boot. Und irgendwann kommt der Tag, da ist dein Boot fertig. Und du stellst es in die sozialen Medien und alle sagen, boah, was hast denn du da für ein Boot? Ist ja klasse, ist ja super, boah. Und dann sagst du, morgen kommt der Stapel auf. Nein! Hör auf! Stell dir vor, du hast da jetzt so lange dran gearbeitet. Stell dir vor, das geht unter. Ja, die Gefahr ist da, oder? Hast du nur ein bisschen was falsch gemacht. Dann lässt das Ding zu Wasser und gluck, gluck, gluck und weg ist es. Aber am Boot, das nicht zu Wasser gelassen wird, hat keine Berechtigung, um Boot zu sein, oder? Ein Christ, der nicht durch Prüfungen geht, was hat denn der für eine Berechtigung, Christ zu sein? Ja, er hat die Berechtigung, von Keks zu eilen. Ein Boot muss ins Wasser. Und dann kann es passieren, dass du merkst, oh, da ist nicht ganz dicht, da musst du nachbessern. Deswegen schickt Gott uns in Prüfungen, damit wir auch mal nachbessern können an unserem Charakter, oder? 1996 hat Martin Pepper ein wunderschönes Lied gedichtet. Ihr kennt das ganz bestimmt. Glaube ich, haben wir selten bei euch gesungen, aber ihr kennt das. Du bist der Helge, mein Halt, der treibst meine Ängste aus. Du glaubst an mich, traust mir was zu und forderst mich heraus. Sag mal, glaubst du wirklich, dass Gott dich in eine Prüfung, in eine Versuchung reinführt, wenn er dir nicht zutrauen würde, dass du sie bestehst? Wir leben oft so, ne? Du glaubst an mich, traust mir was zu und forderst mich heraus. Warum lässt der Herr die Wüste zu? Weil er an dich glaubt, weil er dich nicht scheitern lässt, weil er weiß, was er dir zumuten kann und was dir zu deinem Besten dient. Guck dir doch Jesus selbst an. Als er seine Jünger zusammen hatte, das auch mal eine interessante Predigt, habe ich neulich gedacht, dass ich das Ganze nochmal gelesen habe, wie er seine Jünger zusammengestellt hat, ist ein Hammer. Aber andere Sache, jetzt hat er seine Jünger. Und was macht er? Er bringt sie von einem Engpass in anderen. Er sagt, ja, lass uns mal über den See fahren, dann legt er sich ins Boot und schläft. Da kommt ein Sturm auf und die saufen gleich ab. Ja, er schläft. Oder da predigt er stundenlang, jedem knurrt der Magen, da vor 20.000 Leuten, wahrscheinlich waren es so viel, 5.000 Männer auf jeden Fall. Ja. Und dann sagt er, ja, gebt ihr ihnen doch zu essen. Ja, toll, ne? Hier gibt es ja noch nicht mal einen McDonald's. Ja? Hey, er fordert uns heraus, immer wieder, ja? Die Versuchung des Volkes Israel in der Wüste war eine dreifache Versuchung. Wieder eine Parallele. Die drei Versuchungen in der Wüste, die Jesus hatte. Seht ihr, wie viele Parallelen uns die Bibel da schon aufzeigt? Was waren das denn? Das erste war Murren. Naja, wir würden jetzt sagen Meckern. Das ist nichts anderes als ein Aufbegehren gegen Gott. Ich weiß das besser, Gott. Das kannst du doch nicht zulassen, was da gerade hier abläuft. Und es ist nichts anderes als das komplette Gegenteil von Vertrauen. Wer vertraut, meckert nicht. Oder? Und ich kann mich entscheiden, das Volk Israel konnte sich entscheiden, zu meckern oder sich fallen zu lassen in Gottes Arme und zu glauben, dass Gott es gut mit ihnen meint. Ja, was hat denn Gott schon alles getan mit denen? Hat die rausgeführt? Na, erstmal hat er sie von 40 Mann zu einem Volk gemacht von mehreren Millionen. Und dann führt er sie da aus der Sklaverei raus, okay, Jahre der Sklaverei, warum? Anderes Thema. Führt sie aus der Sklaverei mit Beute raus. Die sind richtig reich da rausmarschiert. Ja? Ja. Dann teilt er das Meer, die einen ersaufen, sie kommen durch. Ja? Was hat der nicht alles schon gemacht für Gott? Und sie murren, wie oft? Einige Male murren sie so oft, dass es steht, der Mose hatte Angst um sein Leben. So, murren. Das ist das Gegenteil von fallen lassen. Das zweite, was die Versuchung in der Wüste für sie war, ist, sie haben sich anderen Göttern zugewandt. Das goldene Kalb, ne? Und so ist das. Wenn du mit deinem Gott nicht mehr zufrieden bist und wenn du murrst, dann schauen wir mal, was die Konkurrenz macht. Genau. Was sagt Gott? Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ja? Also, das ist eins, erwägt das andere, das Murren erzeugt dich zu, schau mal um, was sonst noch so läuft, ja, wird die Gemeinde verlassen, gibt ja auch vielleicht andere Gemeinden. Die neue Gemeinde muss kein neuer Gott sein. Versteht mich jetzt bitte nicht falsch. Ja, aber wenn ich gar nicht erst mecker, passiert oft sowas nicht. Und das dritte, was wir sehen, und das ist von Gott ausdrücklich sogar verboten, ist Gott auf die Probe. Gott zu versuchen. Denk mal an den Felsen, dem Wasser und solche Sachen. Das sind die drei wesentlichen Versuchungen, die das Volk Israel in der Wüste leider nicht bestanden hat. Aber jetzt kommen wir zu Jesus in der Wüste und jetzt sehen wir, auch da drei Fälle, Und jetzt entdecken wir etwas Wunderschönes. Jesus hat bestanden. Ich finde das so schön. Weil wenn er bestanden hat und er in mir lebt, dann kann auch ich bestehen, oder? Halleluja! Ein Vorbild. Jesus erlebt in mir, er hat bestanden. Das Interessante ist, dass alles, was Jesus dem Teufel antwortet, Zitate aus dem 5. Buch Mose sind, gerade aus dem 8. Kapitel, 6. 8. Kapitel, diese Kapitel, die die Wüstenwanderung vom Volk Israel beschreiben. Ich finde das hochinteressant. So antwortet Jesus. Jetzt dürfen wir bitteschön nicht vergessen, Jesus war absolut Mensch. Vollkommen, ganz und gar. Er wurde versucht, genauso wie Adam, wurde versucht wie der Abraham, wurde versucht wie das Volk Israel und wie viele andere auch. Und Jesus stellt sich diesen drei Versuchungen. Und im Hebräer 5, Vers 8 und 9 habe ich einen ganz interessanten Vers gefunden. Dennoch musste auch Jesus, der Sohn Gottes, durch sein Leiden gehorsam lernen. Ja, hallo? Konnte der das nicht? War doch der Sohn Gottes. Wieso musste er gehorsam lernen? Dann heißt es weiter, als er darin vollendet war, am Lernen des Gehorsams, als er darin vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, zum Retter und zum Erlöser geworden. Da sehen wir, Jesus musste das lernen. Wenn, da komme ich später zu, okay. Ja, manchmal ist man den Gedanken schon vorweg. Lukas 4, Vers 3, der Teufel aber sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Habt ihr euch nicht schon mal die Frage gestellt, ja warum denn nicht? Mann, Jesus, du hast doch Hunger. Und du kennst das doch sonst auch so mit Brot vermehren und Wasser in Wein verwandeln. Warum denn nicht? Was ist denn da jetzt schlimm dran, wenn du sagst, lieber Stein, jetzt werde ein schönes, dunkles, kräftiges Brot. Weißbrot brauchen wir eh nicht, das hatte ich keinen Augen. Ja? Was ist denn daran schlimm? Du hast doch gerade 40 Tage Fasten hinter dir, du hast Hunger bis zum geht nicht mehr. Warum kannst du das denn jetzt nicht tun? Was ist denn bitteschön so schlimm daran? Kennt ihr solche Versuchungen, wo du sagst, was ist denn daran jetzt so schlimm? So eine Notlüge beim Chef, nur weil du hast keinen Bock gehabt, wieder diese Quacksalberei von dem anzuhören, warum? Und es ist eh immer dasselbe und das sage ich doch lieber mal, was er hören will. Was ist denn daran so schlimm? Lass mich doch einfach in Ruhe. Ja? Kennen wir solche Situationen, oder? Wo wir sagen, was ist denn daran so schlimm? Aber immer, wenn wir so denken, steckt in uns noch ein falscher Gedanke. Wir denken, Jesus konnte alles tun, was er wollte, oder? Nein, das stimmt nicht. Jesus konnte nicht alles tun, was er wollte. Er war nämlich ganz Mensch. Wir denken, oh, wenn Gott, der Sohn, nicht total Mensch geworden wäre, ja, hätte er schon alles tun können, was er wollte, aber wenn er nicht hundertprozentig Mensch geworden wäre, dann hätte er die Erlösung uns nicht bringen können. Er musste Mensch werden, leiden wie wir, versucht werden wie wir, damit du und ich erlöst werden können. Die Wunder, die er getan hat, hat er für andere getan. Und in Johannes 5, Vers 19, als er gerade wieder am Sabbat geheilt hat, Füße, ja, da lesen wir, die wollten auf ihn herfallen, die Pharisäer wollten ihm eine Falle stellen und so weiter. Und dann steht da im Vers 19, auf die Anschuldigungen der führenden Juden entgegnete Jesus. Ich sage euch die Wahrheit. Von sich aus kann der Sohn nichts tun, sondern er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was immer auch der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn weil der Vater den Sohn liebt, zeigt er ihm alles, was er selbst tut. Der Sohn wird noch viel größere Wunder tun, weil der Vater sie ihm zeigt. Ihr werdet staunen. Jesus war begrenzt. Es war gut so. Ja, was bitte schön war denn dann die Versuchung? Was war denn dann die Anfechtung? Wenn er sowieso nicht gekommen hätte. Der Teufel wollte Jesus ins Murren. Er wollte, dass er misstrauisch gegenüber seinem Vater wird. Ja, wenn du schon Gottes Sohn bist, dann sag mir doch mal, warum kannst du denn das dann nicht? Ja, ich bin doch Gottes Kind. Warum habe ich dann immer noch keinen Job? Warum kriselt es in meiner Ehe? Warum sind meine Kinder nicht so, wie ich will? Warum bin ich immer noch krank? Das ist dasselbe. Sag mir doch, du bist doch Gottes Sohn. Warum denn dann nicht? Hat dein Vater dich nicht lieb? Oder wie? Und dann passiert was. Dann stellst du Gott in Frage. Herr Gott, warum tust du das eigentlich nicht? Warum leide ich immer noch? Warum habe ich immer noch Hunger? Jesus geht souverän darüber hinweg und er sagt, weißt du, Teufel, was im Wort Gottes steht, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Was er damit aussagt, ist, Teufel, wenn mein Vater meint, ich soll jetzt nicht essen, dann hat er einen Grund, dann ist das gut. Ich lebe von dem, was sein Wort sagt. Und sein Wort sagt mir was anderes, als du mir jetzt sagst. Denk zurück, Taufe. Als er aus dem Wasser stieg, war eine Taube da und eine Stimme aus dem Himmel. Das ist mein geliebter Sohn. Und der Teufel sagt, ja sag mal, was ist denn los? Warum hilft dir Gott nicht? Und du sagst, weißt du, was Gott mir sagt? Und ich vertraue vollkommen, die 100%, dass er schon weiß, was ich brauche. Und dass es mir zur rechten Zeit gibt. Und das ist das Gegenteil von Murren. Der Teufel will unseren Glauben, lass mich das so ausdrücken, zersetzen. Ihn ganz wegnehmen kann er nicht. Das weiß er. In den seltensten Fällen. Aber zersetzen will er ihn. Unser Vertrauen, na, denkt an die erste, an Adam. Sollte Gott gesagt haben, ha? Warum hast du das jetzt noch nicht? Warum kriegst du heute deinen Keks nicht? Ach ja, dieser Situation, lass mich das mal so sagen, ist es wichtig, äußerst wichtig zu bestehen. Das ist der Weg, den Gott mit uns geht. Schaut mal, wir haben in 5. Mose 8 gelesen, er ließ euch in Schwierigkeiten geraten, um euch auf die Probe zu stellen. Das war der Vers 2. Und jetzt gehen wir mal einen Vers weiter in Vers 3. Er legte euch Entbehrungen auf und ließ euch hungern. Und dann gab er euch Manna zu essen, das weder ihr noch eure Vorfahren kanntet. Er wollte euch damit zeigen, dass der Mensch nicht allein Brot lebt, das ist die Stelle, die Jesus zitiert, sondern vor allem von den Worten des Herrn. 5. Mose 8, Vers 2. Da ist plötzlich Manna. Ja, das kannte ich ja gar nicht. Der Hiob sagt, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber jetzt habe ich dich wirklich. Ich habe dich so und so in die Ecke gestellt, Gott, aber jetzt zeigst du mir, wie du wirklich bist. Ganz anders. Was mein Denken erweitert. Jetzt kriege ich plötzlich in etwas, was ich nie vorher gedacht habe. Manna. Irgendwann waren die 40 Jahre Wüstenwanderung. Sind sie ins verheißene Land, Jericho und so weiter, ja? Wissen wir alle. Wobei irgendeiner hat neulich erzählt, die Mauern von Jericho waren 4,50 Meter dick. Da habe ich mir nur gedacht, wenn die umgefallen sind, was hat es dann gebracht? Das sind ja auch noch 4,50 Meter, wo du rauf musst, ne? Aber es ist ein Nebengedanke von mir, denn wenn mal so gekommen ist bei Predigt. Also, du bist im verheißenen Land und dann hörte das Manna auf. Ja, das ist ja unverschämt. Hört Gott jetzt auf, mich zu versorgen? Nein. Das Manna hat aufgehört, als sie selbst sehen und ernten konnten. Und das ist das nächste Dilemma von uns Christen. Ja, Gott hat mich ja gut versorgt. Sitzt da. Brot fällt vom Himmel. Oh, ist ja eigentlich richtig schön. Ne? Oh. Wie? Ich soll jetzt arbeiten. Hallo Gott, wo bleibt denn deine Versorgung? Und dann sind wir wieder in Murren. Ne? Jesus sagt, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Ne? Und das gilt ihm auch im Reich Gottes. Das kannst du übersetzen. Wenn ihr nicht betet, dann empfangt ihr nicht. Sagt uns die Bibel doch ganz klar. Du warst doch mein Besorger. Ja, und jetzt geht es darum, dass du arbeiten sollst. Du bitte ihn doch mal, was er dir geben soll. So, ich bitten? Der Gebet noch? Nein. Ihr merkt, ich ziehe es ein bisschen auf. Aber ihr glaubt genau, ich glaube, ihr wisst genau, was ich meine, oder? Alles, was Jesus geantwortet hat auf diese Versuchungen, war bereits im Wort Gottes festgeschrieben. In Epheser lesen wir im 6. Kapitel, Vers 17, nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Ja, aber... aber es steht geschrieben. Das dürfen wir jetzt zu uns selbst sagen. Müssen wir nicht immer mit dem Teufel sagen. Aber ich fühle doch nichts. Aber es steht geschrieben. Ja, warum denn immer ich? Steht geschrieben. Aber. Es steht geschrieben. Es wird mal wieder Zeit, dass wir uns die tausenden Verheißungen Gottes wieder vornehmen, die in unserer Bibel stehen und sie uns dann selbst vorlesen. Du hast doch gesagt, du bist mein Versorger. Du hast doch gesagt, ich brauche keine Angst haben. du hast doch gesagt. Und dann hören wir auf zu murren. Und dann fangen wir an zu danken. Und dann erleben wir Matthäus 4. Da steht nämlich am Ende der Versuchung, da verließ ihn der Teufel, die Engel kamen und dienten. War doch eine schöne Predigt, oder? Ich wünsche mir, die Engel kommen und dienen. Nicht murren, nicht der Versuchung nachgehen. Nein, nein, nein. Widersteht dem Teufel und dienet von ihm. Naht euch zu Gott, Jakobus, so naht er sich zu euch. Ich hoffe, das hat euch